mich wirklich, dass ihr heute da seid. Es freut mich echt, euch zu sehen. Und ich weiß, das passiert meistens immer sonntags, aber ich will es nochmal machen. Begrüß nochmal deinen Nachbarn und sag, es ist so schön, dich zu sehen. Schenk ihm dein schönstes Lächeln. Zeig ihm, dass du wirklich froh bist, dass wir heute hier sein können. Genau. Es freut mich echt und ich bin echt gespannt, was Gott gemacht hat. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich mit dieser Erwartungshaltung kommen, ich glaube, dass wenn wir sagen, Gott, wir wollen dich erleben, wir wollen mehr von dir, wenn wir mit einem offenen Herzen bereit sind für Gott, dass er kommen wird und dass wir ihn erleben werden. Genau. Ich darf heute predigen und ich habe mich schon lange, sage ich mal, Gedanken gemacht, was ich predigen sollte. Und ich hatte so ein Thema, das hat sich dann so über die Wochen so fortgezogen und ich wusste nicht, soll ich es nehmen, soll ich es nicht nehmen. Und dann habe ich länger nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte dieses Thema nehmen, ich möchte darüber reden. Und ich glaube, dass dieses Thema aktueller ist, als es jemals zuvor war. Und der Titel meiner Predigt lautet, den Lauf zu vollenden, das Rennen zu vollenden. Und was ich genau damit meine und in welchem Bezug das steht, dazu kommen wir später noch. Und heute Abend möchte ich mit uns gemeinsam die Bibelstelle betrachten, die steht in Philipper 3. Besser gesagt die Verse 7 bis 21. Doch bevor wir uns die Verse anschauen, ist es wichtig, dass wir so ein Hintergrundwissen haben, so sage ich mal, Hintergrundinformationen, die uns erklären, warum Paulus genau das geschrieben hat oder warum er genau in dieser Gemeinde dieses Thema angesprochen hat. Und in dem Brief schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi und er schreibt in dem Kapitel genauer, er schreibt vor zwei Gefahren, sage ich mal, die vor dieser Gemeinde standen. Er schreibt über zwei Gefahren, die diese Gemeinde bedroht haben. Und die erste Gefahr oder das erste Problem, sage ich mal, was aufgetreten ist, ist, dass nachdem Paulus die Gemeinde gegründet hat und nachdem er sie verlassen hat und weitergegangen ist, dass er, dass die Gemeinde alleine war und dass dann eine Gruppe von Juden in diese Gemeinde reinkam. Und die haben dann auch angefangen zu predigen, die haben auch angefangen, mit den Leuten Gemeinschaft zu haben und ihnen das Wort Gottes, sage ich mal, näher zu bringen. Bloß mit dieser Gruppe gab es ein Problem. Und zwar hat Paulus der Gemeinde in Philippi davon erzählt, was Gott Großes getan hat, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, ihn am Kreuz hat sterben lassen, sodass wir wieder zu Gott kommen können, durch den Glauben an Jesus, dass wir wieder zu Gott kommen dürfen. Und er hat den Menschen davon erzählt, dass dieses Geschenk, was Gott gemacht hat, und es steht ja schon, sage ich mal, ein bisschen in dem Wort, was wir mit Geschenk verbinden, dass es frei ist, dass wir nichts dafür tun müssen, für das, was wir bekommen, für die Erlösung. Diese Gruppe hat es nicht ganz verstanden. Und die konnten nicht ganz verstehen, dass das Geschenk Gottes frei ist, dass du, dass ich, dass wir dafür nichts machen müssen, dass wir uns das nicht verdienen können. Und sie haben angefangen, den Menschen zu erzählen, dass das Geschenk, was eigentlich frei sein sollte, dass sie gewisse Regeln einhalten müssen, dass sie gewisse Richtlinien folgen müssen, um die Erlösung zu bekommen, sage ich mal, um dieses Geschenk Gottes zu bekommen. Und da sie Juden waren, haben sie angefangen zu sagen, hey, wir sind Juden und damit ihr das von Gott bekommen könnt, müsst ihr auch Juden sein. Damit ihr die Erlösung haben könnt, müsst ihr unseren Regeln folgen, müsst ihr unsere Tradition beibehalten, müsst ihr euch beschneiden lassen. Und sie haben angefangen, der Gemeinde Philippi viele Regeln zu geben, zu sagen, okay, ihr müsst euch so verhalten, ihr müsst das machen. Und Paulus hat davon mitbekommen. Und dann hat er diesen Brief geschrieben in Kapitel 3 und er hat den Leuten gesagt, hey, sobald jemand etwas hinzufügt zu dieser Botschaft, sobald jemand sagt, ihr müsst etwas tun, ihr müsst selber etwas tun, um das zu verdienen, was Gott getan hat, dann stimmt es nicht, dann ist es falsch. Weil das Geschenk Gottes ist frei, die Erlösung von Gott, die können wir uns nicht durch unsere Werke verdienen. Wir können sie nur durch den Glauben empfangen. Und er hat dieser Gemeinde gezeigt, dass das, was die Leute sagen, nicht richtig ist und dass sie aufpassen sollen, dass sie nicht darauf hören sollen, sondern dass das Geschenk Gottes frei ist und durch den Glauben empfangbar ist. Die andere Gefahr auf der anderen Seite, die Gemeinde, sage ich mal, bevorstand, war, dass Leute dann da waren, die gesagt haben, die Gnade von Gott ist so unglaublich groß. Gottes Liebe ist so groß, dass ich alles machen kann, was ich will. Ich kann eigentlich mein Leben so leben, wie ich will und Gott vergibt mir doch eh. Er liebt mich, er hat seinen Sohn gesandt Und egal, wie ich lebe, ist ja okay, weil Gott liebt mich. Also am Ende wird er mir eh vergeben und das passt alles, sage ich mal. Und genau da hat auch Paulus gesagt, dass weder das eine noch das andere ist richtig. Und dann bewegen wir uns auf Vers 12 zu. Und ich finde es ganz interessant, weil Paulus erzählt davon und warnt die Gemeinde und kommt dann zu Vers 12 und sagt, wisst ihr Leute, eigentlich sollte das christliche Leben so aussehen. Genau so solltet ihr leben. Darum geht es in dem Leben als Christ. Und ich möchte mit uns gemeinsam diese Stelle lesen. Wir möchten gemeinsam Philipper 3, die ersten drei Verse, 12 bis 14, wir wollen sie gemeinsam lesen. Und dort schreibt Paulus, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, ist, dass es so sich ein bisschen anhört, als würden wir uns auf einem Rennen befinden oder als würde es hier um ein Rennen gehen. Wir sehen, Paulus schreibt davon, dass wir uns auf einem Lauf befinden, in einem Rennen befinden. Er schreibt davon, dass es ein Ziel gibt und er sagt auch noch, dass es einen Siegespreis gibt. Und als ich das so gehört habe, hat mich das so ein bisschen an die Olympischen Spiele erinnert. Ich glaube, jeder kennt es. Es gibt, sage ich mal, so eine Gruppe von Leuten, die machen, sage ich mal, viele Sportarten und es gibt viele Disziplinen und sie geben ihr Bestes und sie befinden sich in einem Wettkampf, sie haben ein Ziel und am Ende möchten sie den Siegespreis gewinnen. Was ich noch interessanter fand, ist, dass wenn wir uns die griechische Sprache anschauen, ich werde jetzt noch reingehen, also ich werde da nicht reingehen, weil es ist viel zu kompliziert, aber wenn wir uns anschauen, wie Paulus das formuliert, dann benutzt er genau diese bildhafte Sprache eines Rennens. Er benutzt diese Sprache, als würden wir uns in einem Rennen befinden. Und er möchte der Gemeinde sagen, hey, wir befinden uns in einem Rennen. Wir stehen in einem Lauf und es gibt ein Ziel und es gibt einen Siegespreis. Und das Gleiche möchte ich auch für uns heute weitergeben. Du, ich, wir alle, wir befinden uns in einem Rennen. Und wir sind nicht ohne Grund heute Abend hier. Du bist nicht ohne Grund auf dieser Welt. Ich kann dir versprechen, dass es einen Sinn gibt, warum ich da bin. Ich kann dir versprechen, dass es einen Sinn gibt, warum du auf der Welt bist. Es ist nicht Zufall, dass du da bist. Wir befinden uns in einem Rennen und es gibt ein Ziel und es gibt einen Siegespreis. Und während ich diese Predigt vorbereitet habe, da sind mir so einige Fragen aufgekommen. Und ich glaube, dass es euch, bei euch auch einige Fragen gibt, die ihr euch vielleicht stellt. Und die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, nachdem ich, sage ich mal, so herausgefunden habe, okay, wir befinden uns in einem Rennen, wohin führt dieses Rennen? Welches Ziel haben wir? Um was geht es eigentlich in diesem Rennen? Und da möchte ich mit uns nochmal genauer den Vers 14 anschauen, weil wir dort eigentlich schon die Antwort auf unsere Frage finden. Und dort steht, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir sehen hier, dass das Ziel von dem Rennen, in dem wir uns befinden, die Ewigkeit mit Gott ist. Dass das Ziel die Gemeinschaft mit Gott ist. Und interessanterweise, wenn wir durch das Kapitel gehen, in Vers 20 schreibt Paulus auch, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Wir sehen, dass Paulus davon schreibt, dass unsere Heimat nicht die Erde ist, auf der wir uns gerade befinden, sondern er schreibt davon, dass die Heimat, unsere wirkliche Heimat, der Himmel ist. Der Ort, wo du jetzt gerade hier bist, ist natürlich die Erde. Aber es ist nicht der Ort, wo du für immer sein sollst. Es ist nicht der Ort, wo du für immer bleiben sollst. Sondern ursprünglich das Ziel von uns ist die Gegenwart Gottes. Und Oliver hat es schon letzte Woche ein bisschen angesprochen. Ich möchte es nur kurz anschneiden. Aber wir sehen, dass, wenn wir die Bibel anschauen, dass Gottes ursprünglicher Plan war, mit uns Menschen zusammen zu sein, mit uns zusammen Gemeinschaft zu haben. Und wir sehen, Adam und Eva, die waren im Garten von Eden und sie waren in der Gemeinschaft Gottes. Aber leider, sage ich mal, kam es dann zum Sündenfall und die beiden konnten nicht mehr mit Gott sein. Und es war eine Trennung da. Gott, der heilig ist, aber wir Menschen, die wir Fehler haben und Sünde haben. Aber genau weil Gott dich so sehr geliebt hat, weil Gott dich und mich so sehr geliebt hat und er es nicht ertragen konnte, von uns getrennt zu sein. Genau deshalb hat er Jesus Christus gesandt. Genau deshalb hat er gesagt, okay, ich gebe meinen Sohn, ich lasse ihn sterben, damit die anderen durch den Glauben an ihn wieder zu mir kommen können, damit der ursprüngliche Plan wiederhergestellt ist. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Ewigkeit mit Gott. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht nur die Ewigkeit irgendwann im Himmel ist, wo wir mit Gott zusammen sein werden, mit ihm zusammen sein sollen, sondern er möchte hier auch auf Erden mit uns Gemeinschaft verbringen. Er möchte hier auch auf Erden mit dir Zeit zusammen verbringen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte eine richtige Beziehung mit dir führen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das wissen, weil es so schnell passieren kann, dass wir das vergessen. Dass es so ein bisschen in den Hintergrund gerät und dass wir so beschäftigt sind mit unserem Alltag. So viele Sachen kommen und plötzlich entstehen Sachen, die wir gar nicht geplant haben. Und unsere Aufmerksamkeit ist ein bisschen weg. Und es gibt einfach so viel, was in unseren Köpfen durchgeht. Und wir vergessen, dass das eigentliche Ziel, sag ich mal, dass es der Wunsch Gottes ist, mit uns Zeit zu verbringen. Und ich will uns einfach heute das wieder in den Sinn rufen, dass wir verstehen, dass in erster Linie wir alle hier sind, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Weil, wisst ihr, Gott geht es nicht in erster Linie darum, was du alles für ihn machen kannst. Ihm geht es nicht in erster Linie darum, wie viel du für ihn machen kannst. In erster Linie geht es darum, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Darum hat er dich errettet. Er sehnt sich nach dir. Und manchmal glaube ich sogar, dass er sich mehr nach uns sehnt, als wir nach ihm. Weil er hat alles gegeben, was er hatte, um nur mit dir zusammen zu sein. Das heißt, das Ziel in diesem Rennen, wo wir uns befinden, ist die Zeit, ist die Gemeinschaft, ist die Ewigkeit mit Gott. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, wenn wir das Ziel haben, ist die Motivation. Es reicht nicht nur, ein Ziel zu haben. Es braucht auch eine Motivation, die uns an dieses Ziel bringt. Und ich glaube, dass einige mit mir da übereinstimmen können und dass sie die Situation kennen. Vielleicht, wisst ihr, manchmal hat man so Momente, wo man sagt, okay, ich muss ein bisschen abnehmen, ich muss ein bisschen Gewicht verlieren und ich will mich ein bisschen sportlich mehr betätigen. Und wir setzen uns ein Ziel und wir sagen, okay, ich will mehr Sport machen, ich will mich besser ernähren. Und wir haben dieses Ziel vor uns und wir fangen an. Und die erste Woche geht richtig gut, man macht dreimal die Woche Sport, alles läuft super. Und dann kommt man am Wochenende, so Sonntag, und hat die Mutter so einen richtig schönen Kuchen gebacken. Und dann steht man vor diesem Kuchen und man schaut ihn so an und er sieht auf einmal noch leckerer aus, als er eigentlich ist. Und man wird so ein bisschen schwach und man sagt, okay, es ist nur dieser eine Kuchen, es ist nur dieser eine Tag, nur dieser eine Sonntag. Wir fangen an, diesen Kuchen zu essen. Und aus diesem einen Tag werden irgendwie 364 andere Tage. Und auf einmal ist das Ziel, was wir uns genommen haben, weg. Und wir stehen wieder da, wo wir am Anfang waren. Und genau in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir eine Motivation haben, die uns dranhält, an diesem Ziel zu bleiben, dieses Ziel zu erreichen. Und mir ist es wichtig, dass wir das verstehen, weil die traurige Wahrheit leider heutzutage ist, dass so viele Christen, dass so viele Gläubige eine falsche Motivation haben. Dass sie eine falsche Motivation haben, um dieses Rennen zu verenden. Wisst ihr, es gibt viele, viele Christen, die haben Angst. Die haben Angst vor dem, was kommt. Die haben Angst vor dem, was nach dem Leben ist. Die haben Angst, dass sie vielleicht bestraft werden oder die haben sogar Angst vor der Hölle. Und sie sagen, okay, ich möchte nicht dort sein, weil ich so viel Angst habe vor der Hölle. Okay, Gott, ich glaube das, was du sagst, damit ich irgendwann im Himmel sein kann. Ich habe Angst davor, also glaube ich dir. Oder es gibt Leute, die sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Die kennen, sage ich schon, die Gemeinde in- und auswendig von Kindheit an. Und die wissen ganz genau, wie man sich verhalten soll. Die wissen ganz genau, wie alles funktioniert. Und sie sagen, okay, ich war schon als kleines Kind gläubig, also bin ich auch jetzt gläubig. Also gehe ich auch einfach jetzt in die Gemeinde. Ist ja eine schöne Gemeinschaft hier. Die Leute sind ganz nett. Aber das alles ist nicht die richtige Motivation für dieses Rennen. Sondern die richtige Motivation, um dieses Rennen zu verenden, ist die Liebe Gottes. Und was meine ich damit? Wisst ihr, wenn Furcht unsere Motivation ist, wenn die Angst unsere Motivation ist, dann ist nach dem kleinsten Fehler, den wir machen, haben wir ein Problem. Dann brechen wir zusammen und wir sind so voller Angst. Und wir wissen, okay, es ist so ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich da weitergehen soll. Und wir sind schnell entmutigt und hoffnungslos. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Wir sind eigentlich kurz vor dem Aufgeben. Aber der Unterschied in diesem Ganzen macht die Liebe Gottes. Denn wenn wir einmal in unserem Leben die Liebe Gottes erfahren haben, wenn wir einmal diese Begegnung hatten mit Gott, dann ändert es unsere ganze Sichtweise auf die Sache. Und dann haben wir genau die Motivation, die wir brauchen. Denn wenn wir diese Liebe von Gott erleben, dann kommen wir zu dem Punkt, wo es für uns nicht mehr eine Last ist, gewisse Sachen zu machen, sondern wo wir wissen, okay, dass diese Sachen uns trennen von Gott. Aber weil ich Gott so sehr liebe, möchte ich es nicht machen. Ich möchte ihn nicht verletzen. Und diese Liebe Gottes, die verändert uns. Die gibt uns einen neuen Blick auf die ganze Sache. Und es ist nicht mehr so, dass ich eine Liste habe von 1000 Regeln, die ich einhalten muss, sondern wir wissen, Gott ist so gut und seine Liebe ist so groß und diese Liebe hat mein Leben verändert und ich möchte nicht getrennt sein davon. Ich möchte nicht getrennt sein von Gott. Und deswegen fangen wir an, diese Sachen wegzulassen, weil wir wissen, dass sie uns trennen von Gott. Und es gibt dann Versen in 1. Johannes 4, Vers 19. Und der Vers ist so interessant und der Vers ist so wichtig, dass wir ihn kennen. Und als ich diesen Vers gelesen habe, hat es so ganz neu meine Augen geöffnet. Und dort steht in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und als ich das so gelesen habe und länger darüber nachgedacht habe, da steckt eigentlich eine ganz tiefe Wahrheit drin. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, um ihn zu lieben, müssen wir zuerst seine Liebe erfahren. Um Gott zu lieben, musst du erstmal diese Begegnung mit ihm haben. Denn wenn du sie nicht hast, dann ist alles für dich wie nur Regeln und Gesetze. Du musst es einhalten und es wird eine Last und irgendwann wirst du darunter zusammenbrechen. Aber wenn du diese Liebe erfahren hast, dann ändert es alles in deinem Leben. Dann siehst du Sachen auf einmal von einem ganz anderen Punkt, wie du sie noch nie gesehen hast. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du schon lange Christ, vielleicht bist du schon lange in der Gemeinde. Aber innerlich weißt du, dass diese tiefe Begegnung mit Gott, dass diese lebensverändernde Begegnung mit Gott, dass du sie noch nicht hattest. Oder vielleicht bist du heute Abend auch hier und du sagst, weißt du, Sven, ist ja alles schön und gut, was du sagst, aber ich kenne Gott noch nicht wirklich und es macht alles nicht für mich so Sinn. Dann will ich dich ermutigen. Heute Abend ist dein Abend. Heute Abend ist der Abend, an dem du Gott begegnen kannst, an dem du neu seine Liebe erfahren kannst. Und ich will dich wirklich ermutigen, geh nicht nach Hause, bevor du das erlebt hast. Geh nicht nach Hause, bevor du diese Begegnung mit Gott hattest. Er wünscht sich diese Begegnung mit dir. Und er sehnt sich und er wartet auf uns. Wie wir vorhin gehört haben, Jesus hat alles gegeben für dich und mich. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben und er wünscht sich so sehr mit dir, heute Gemeinschaft zu haben. Und ich will uns wirklich ermutigen, dass wir nicht die Gelegenheit verpassen, Gott heute zu begegnen, weil genau das ist, um was es geht. Es geht um keine Person heute Abend hier, außer als um Jesus. Es geht darum, dass du, dass ich, dass wir Gott erleben. Deswegen treffen wir uns. Es geht nicht darum, dass wir den perfekten Lobpreis haben oder dass alles perfekt läuft, dass wir danach eine super Gemeinschaft haben. Das sind alles tolle Sachen, die schön und gut sind. Aber der Kernpunkt von heute Abend ist, dass du, dass ich, dass wir Gott erleben. Darum geht es. Und das Schöne ist, dass Gott sagt, dass da, wo wir ihn suchen, wir ihn finden werden. Und er hat uns das Versprechen gegeben, dass wenn wir ihn suchen, wenn wir uns ausstrecken nach ihm, dass wir ihn finden. Und das Gleiche gilt für uns heute Abend. Wenn du dich nach seiner Liebe sehnst, wenn du sagst, ich habe diese Liebe noch nie wirklich erlebt oder du merkst, ich brauche diese neue Begegnung mit Gott und du dich ausschreckst, dann kann ich dir versprechen, Gott wird dir begegnen, denn Gott möchte Zeit mit dir haben. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, nachdem wir das Ziel haben, das Ziel, die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit Gott, und wir haben die Motivation, die Liebe zu Gott, die uns antreibt. Der dritte Punkt, der wichtig ist, wenn wir uns in dem Rennen befinden, ist die Technik, wie wir dieses Rennen laufen sollen, ist die Art und Weise, wie wir das machen sollen. Und wenn wir uns so diese Olympischen Spiele anschauen, dann sehe ich immer so eine Sache, die mich so erstaunt. Und zwar, dass jeder Profisportler eine bestimmte Technik hat. Es gibt eine bestimmte Technik, wie man noch weiter kommen kann als der Durchschnitt. Wie man noch größere Ziele erfolgen kann. Es gibt eine ganz bestimmte Technik, wie du am schnellsten laufen kannst, wie du am schnellsten schwimmen kannst, um den maximalen Erfolg herauszuholen. Und das Gleiche, sage ich mal, gibt es auch in dem Fall, wo wir uns befinden, gibt es auch in dem Rennen, in dem wir uns befinden. Und Paulus schreibt von dieser Technik in den Versen 13 bis 14. Und ich möchte mit uns die Verse nochmal zusammen lesen, weil die so stark sind. Und dort sagt er, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Die Technik, die wir brauchen, ist nach vorne zu schauen auf Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt, Sven, das ist eigentlich ziemlich logisch, was du sagst. Um nach vorne zu laufen, muss ich auch nach vorne schauen. Und wisst ihr, genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Und ich habe Gott so gefragt, ich so, Gott, weißt du, es macht ja eigentlich Sinn, dass wenn ich nach vorne laufen will, dass ich nach vorne schauen muss. Und als ich mit ihm gebetet habe, als ich zu ihm gesprochen habe, hat er mir geantwortet und die Antwort hat mich schon ganz getroffen. Er hat gesagt, Sven, wenn es so einfach ist, wenn es so logisch ist, wieso machst du es dann nicht? Wieso gibt es noch so viele Momente, wo du zurückschaust, wo du zurück auf deine Vergangenheit schaust, wo du zurückschaust auf das, was du erlebt hast? Wieso gibt es noch so viele Momente, wo du alles andere machst, als nach vorne zu schauen? Ich kann euch sagen, die Antwort hat schon gesessen, weil es die Wahrheit ist. Es gibt so viele Momente, wo ich noch zurückschaue. Und es gibt Sachen, die mich beschäftigen und ich versuche zu laufen. Und vielleicht klappen die ersten 2, 3 Schritte, die gehen vielleicht noch so. Aber es kommt der Moment, wo wenn wir lange genug zurückschauen, wo wir fallen, weil wir nicht nach vorne schauen. Und auf einmal finden wir uns am Boden, wir sind zerstört, wir wissen nicht warum. Wir kommen zu Gott und fragen, Gott, warum? Warum bin ich schon wieder am Boden? Warum bin ich schon wieder gefallen? Was soll es eigentlich? Der Grund ist, weil wir nach unseren Vorstellungen gelaufen sind. Weil wir so gelaufen sind, wie wir wollten. Und weil wir nicht so gelaufen sind, wie Gott es eigentlich will. Und er sagt uns, dass wir nach vorne schauen müssen auf Jesus. Dass wir nach vorne schauen müssen auf ihn. Dass wir nicht auf unsere Vergangenheit schauen sollen. Dass wir nicht auf das schauen sollen, was wir erlebt haben, auf die schlechten Erinnerungen, die Fehler, die du gemacht hast, die Sachen, die du bereust, die Sachen, die dich beschäftigen, die Sachen, die dich abends wach halten. Wir sollen nicht darauf schauen, sondern wir sollen auf Jesus schauen. Wir sollen nach vorne schauen. Und wenn wir nach vorne schauen, dann können wir erfolgreich laufen, dann kommen wir erfolgreich voran. Es gibt eine Bibelstelle in Hebräer 12, die Verse 1 bis 2, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Aber diese Bibelstelle, die trifft mich jedes Mal neu, wenn ich sie lese. Weil wir dort Jesus sehen, der Hebräer, der Autor vom Hebräerbrief schreibt darüber. Und er erzählt davon, als Jesus auf das Kreuz gegangen ist. Und er schreibt davon, dass an dem Punkt, wo Jesus am Kreuz war, er schreibt davon an dem Punkt, wo Jesus von den vor der schwierigsten Herausforderung seines Lebens stand, an dem, sag ich mal, schlimmsten Moment in seinem Leben, schreibt er, wie sich Jesus in diesem Moment verhalten hat. Und das finde ich so wichtig und es ist eigentlich so ein Beispiel für uns. An dem Punkt, wo, sag ich mal, alles um ihn herum schlecht aussah, lesen wir, dass in diesem Moment er nicht auf das geschaut hat, was um ihn herum ist. Er hat nicht auf seine Gefühle geschaut, er hat nicht auf die bevorstehenden Schmerzen geschaut, sondern wir sehen, dass er auf die Freude geschaut hat, die das Kreuz bringen wird. Er hat sich nicht darauf fokussiert, was das Kreuz ihm antun wird, sondern er hat nach vorne geschaut, er hat weiter geschaut, er hat gesehen, er hat die Freude gesehen, die das Kreuz bringen wird. Er hat gesehen, was dadurch passieren wird. Er hat die Menschen gesehen, die durch das Kreuz, durch sein Werk wieder zu Gott kommen können. Er hat dich und mich gesehen, heute Abend, wo wir hier sein werden. Und ihm war die Motivation so groß. Und er hat gesagt, es ist so schön, es freut mich so sehr und ich werde an das Kreuz gehen. Weil das, was danach kommen wird, viel schöner ist, viel größer ist, als der Schmerz in diesem jetzigen Moment. Die Momente, wo Menschen durch Jesus Gott gefunden haben, die Momente, wo Menschen frei wurden, waren viel schöner und haben ihm die Motivation zu geben, nach vorne zu gehen, zu laufen und den Lauf zu vollenden. Und das Gleiche möchte ich auch uns heute Abend weitergeben. Ich weiß nicht, wo du dich befindest. Vielleicht bist du mitten gerade in einer Herausforderung. Du stehst vor einem Problem und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Das ist eigentlich viel zu viel für dich. Und es kostet dich deine ganze Energie. Es kostet dich deine ganze Zeit. Und vielleicht hast du was erlebt in der Woche, irgendwas, ein Ereignis ist passiert, was du nicht geplant hast. Und du stehst davor und du weißt nicht mal, du bist wie paralysiert. Du weißt, du kannst dich nicht bewegen. Du weißt nicht, wie du weitergehen sollst. Dann will ich dich wirklich ermutigen. Schau nicht auf deine Herausforderung. Schau nicht auf das Problem, was vor dir steht. Sondern schau auf Gott. Und vertrau ihm, dass eine Zeit kommen wird, die viel schöner sein wird. Dass es weitergeht. Dass es nicht dein Ende ist. Genau wie Jesus die Freude vom Kreuz im Blick hatte. Genauso müssen wir auf Jesus schauen. Und wissen, dass wenn wir eines Tages an unserem Ziel ankommen werden, wenn wir eines Tages im Himmel sein werden, dann wird all das, was wir erlebt haben, all die Schmerzen, all die Herausforderungen, nicht mal vergleichbar sein mit der Freude, die wir dann haben werden. Dann wird alles vergessen sein, weil es im Moment dann so schön sein wird, dass wir uns nicht mehr daran erinnern. Dass auf einmal die Probleme, die jetzt so groß sind, dass wir uns nicht mal an sie erinnern werden. Weil es viel schöner ist. Und ich will dich heute ermutigen, schau nicht auf deine Probleme, schau nicht auf deine Herausforderungen, schau nicht auf deine jetzige Realität, sondern schau auf das Ziel. Schau auf Gott, schau auf Jesus. Und das Lobpreisteam kann wieder nach vorne kommen. Ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir das in unseren Köpfen behalten, sage ich mal, weil das Leben kann schon ziemlich hart sein. Und ich denke, jeder hat schon mal in seinem Leben schwierige Zeiten durchgemacht. Jeder hat schon mal, kam an Zeitpunkten, wo er herausgefordert wurde. Und in diesen Momenten kann es schnell passieren, dass wir den Fokus verlieren. Kann es schnell passieren, dass wir vergessen, wohin wir gehen, warum wir eigentlich laufen und wie wir eigentlich laufen sollen. Es kann schnell passieren, dass wir diese drei Punkte vergessen und dass wir uns dann in der Situation befinden, wo wir es nicht mehr verstehen, wo es keinen Sinn mehr macht für uns und wir eigentlich nur noch aufgeben wollen. Und ich will dich wirklich heute ermutigen, dass du nicht aufgibst, sondern dass du weitergehst. Dass du wirklich weiterkämpfst, dass du nicht auf der halben Strecke aufhörst, dass du nicht da aufhörst, wo du bist, sondern dass du deinen Blick neu aufrichtest, dass du sagst, okay, ich habe das Ziel vor Augen. Ich habe die Motivation. Ich brauche die Technik, ich habe die Technik und ich will diesen Lauf vollenden. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, weißt du, Sven, ich habe das Ziel, aber irgendwo fehlt meine Motivation ein bisschen. Oder irgendwo bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich schaue noch viel zu oft zurück auf meine Vergangenheit, ich schaue noch viel zu oft zurück. Dann will ich dich jetzt wirklich ermutigen. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Wir werden jetzt wirklich eine Zeit haben, wo wir mit Gott Zeit verbringen. Wo du dich ihm öffnen kannst. Und ich will dich ermutigen, dass du diese Zeit nimmst, dass du diese Zeit ernst nimmst und wirklich zu Gott kommst und ihm deine Probleme ausschüttest, zu ihm einfach offen und ehrlich bist. Weißt du, er kennt dein Herz sowieso. Wir müssen ihm nicht irgendwas vorspielen, sondern er weiß, wie es uns geht. Und ich will dich wirklich ermutigen, ergreif die Gelegenheit heute Abend. Komm zu Gott. Gott ist hier. Er wartet auf dich. Es liegt an uns, ob wir heute ihn erleben oder nicht. Gott hat alles getan. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat den Weg vorbereitet. Er hat alles gemacht, was er tun konnte. Jetzt liegt die Entscheidung bei uns. Sind wir bereit, zu Gott zu kommen? Sind wir bereit zu sagen, Gott, ich habe gerade richtig viele Kämpfe. Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll oder warum ich überhaupt gläubig bin, warum ich das eigentlich das Ganze mache. Ich weiß nicht. Und ich will dich ermutigen, verpass nicht die Gelegenheit. Verpass nicht die Gelegenheit, heute Gott zu treffen. Er ist hier und er wartet. Und er weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und er möchte dir helfen. Es liegt an uns.